Ja, von mir auch. Schönen guten Abend. Hätte ich nicht gedacht vor einigen Monaten, dass man jetzt wieder im Kino sich trifft. Sehr schön. Und schön, dass Sie es den Weg hierher gefunden haben. In diesem bisher doch sehr absonderlichen Jahr 2020. Wir machen jetzt eine Zeitreise 60 Jahre zurück ins Jahr 1960. Mit dem Film, den wir sehen werden, Samstagnacht bis Sonntagmorgen, der ja eben hier das Manifest, was er... Das er vertritt sozusagen in dieser Reihe ist das Free Cinema Manifesto. Eigentlich ist der Film aber nicht unbedingt nur darauf zurückzuführen, sondern auf verschiedene Aspekte, auf die ich gleich eingehen möchte. Aber zunächst ist die Frage, was ist dieses Free Cinema Manifesto überhaupt? Was heißt das Free Cinema? Das war erstmal ein Filmprogramm von vier jungen Filmemachern, das in Jahren 1956 bis 1959 im National Film Theater in London lief. Die jungen Leute haben hier kurze Dokumentarfilme gezeigt über die Subkulturen und die Arbeit der Realitäten in London und in Nordengland. Das waren eben neben Karl Reiss, dem Regisseur des Films heute Abend, auch Lorenzo Mazzetti, Don Richardson und Lindsay Anderson. Die haben drei Filmabende gemacht und in diesem Rahmen auch logischerweise ein Prospekt, ein Flyer, wie man heute sagen würde, und darin zum ersten Mal dieses Manifest festgeschrieben und genannt, wo Sie auch eben dieses Zitat im Programmheft sehen, dass man als Filmemacher in deren Fall sagt, kein Film kann zu persönlich sein, das Bild spricht sozusagen übersetzt. Es geht nicht um Perfektion, es geht vielmehr um eine Haltung, und die Haltung bedeutet den Stil und Stil ist auch gleichzeitig die Haltung. Der vierte Filmabend, der zeigte dann damals auch Filme von Filmemachern, die sie bewundert hatten, also Chabrol, Polanski, Truffaut, aber vor allem entstand eben in diesen eigenen Filmscreenings dieses Manifest und diese Bewegung. Es war nicht unbedingt geplant, sie hatten jetzt nicht sich das vorher genau ausgedacht, sondern sie haben einfach bemerkt, dass sie eine ähnliche Sicht, eine ähnliche Wut und ein ähnliches Gefühl aufs Kino und auf die Gesellschaft haben und deswegen sich zusammenschlossen. Und wenn man so ein Manifest veröffentlicht sozusagen oder manifestiert, wenn man diese Meinung vertritt, dann ist es ja meistens eine Bewegung gegen etwas oder ein Abarbeiten an etwas, und eigentlich geht es hier um eine grundsätzliche Debatte im Dokumentarfilm, die es immer gab oder immer wieder gibt in der Filmgeschichte, also die große Frage nach der Möglichkeit einer Wahrhaftigkeit, die Möglichkeit, kann man das überhaupt herstellen, wie sehr macht die Kamera, macht der Schnitt die Haltung aus und wie muss man sich dazu positionieren, mit dieser Macht, die man hat als Filmemacher. Sergei Eisenstein, Anfang des 20. Jahrhunderts, der große sozusagen Meister des Montierens und der offenbaren sozusagen Manipulation, stand da so ein bisschen gegen damals Giga Vertov in Russland, der jünger war und mit seiner Bewegung Kinoglas in Moskau eher Objektivität predigte und beobachten wollte und auch ein bisschen die Poesie finden wollte in der Beobachtung. Und eine ähnliche zwei Strömungen gab es in England. John Grierson war der große erste Dokumentarfilmvertreter. Auf ihn geht auch der Begriff Documentary zurück. Er hat in einer Kritik über Nanook of the North, einen der ersten Dokumentarfilme, gesagt, der Film hätte durchaus Documentary Value, und tatsächlich schreibt man ihm zu, dass er dann zum ersten Mal einen Film als Documentary bezeichnet hat. Und er kam nach England zurück, auch aus Kanada, und wo er später auch wieder arbeitete, und sah den Dokumentarfilm tatsächlich als volksbildend und wollte sozusagen ganz klar gesellschaftlichen Einfluss auf die Stimmung im Land machen. Dem entgegen stand das große Idol der vier jungen Leute, Humphrey Jennings, ein Dokumentarfilm, der noch ganz wenige Filme gemacht hat. Sein bekanntester ist wohl Listen to Britain, ein Film, der im Zweiten Weltkrieg die Stimmen der Engländer, der Briten einfängt und deren Lebenswirklichkeiten zeigt und von vielen als der einzige Poet im englischen Kino bezeichnet wird. Das ist also nun das Free Cinema, was passiert. Punkt 2. Zeitlich befinden wir uns in einer künstlerischen Welt, künstlerischen Phase, wo etwas aufkommt, das sich die Angry Young Men nennt in England, in Literatur und Theater. Das heißt, es gibt sehr viele Theaterbühnenstücke und Literatur. Harold Pinter, John Osborne am berühmtesten wohl Look Back in Anger, sind Theaterstücke, die berühmten Angry Young Men porträtieren und deren Tagesablauf und deren Ziellosigkeit, deren Probleme und vor allem auch deren Tatsache zeigen, dass sie keinen Platz in der Gesellschaft haben zwischen dieser Arbeiterklasse und der Aristokratie im Wohlfahrtsstaat in England nach dem Krieg. Neben Look Back in Anger und Room at the Top ist eben Samstagnacht bis Sonntagmorgen eines dieser berühmten Theaterstücke. Hier ist die Buchvorlage von Alan Sillitoe, einem weiteren Vertreter dieser Angry Young Men Bewegung, die dann später, alles dies zusammen, führt dann zur British New Wave, die quasi als Echo auch zur Nouvelle Vague in Frankreich geschieht, die Ähnlichkeiten haben und andere Bezeichnung dafür ist auch das Kitchen Sink Cinema, also ein Realismus. Deswegen sehen wir eigentlich heute einen Film der British New Wave, der sich auf dieses Free Cinema Manifesto zurückführen lässt. Und natürlich einer der Vertreter, einer der Verfasser des Manifestes ist der Regisseur selber. So ein Manifest ist natürlich auch immer ein Marketingmodell. Also selbst die dänischen Filmemacher in den 90ern, das wird ja später noch kommen in dieser Reihe, die das Dogma Manifest festschrieben. Die haben selber über ihr eigenes Manifest gerne scherzhaft gesagt, dass es eigentlich auch ein ziemlicher Marketing-Gag ist, diese 10 Regeln, die sie aufschreiben und sagen, ja, man darf kein künstliches Licht benutzen oder keine künstliche Musik etc., nur Handkamera. Jetzt ist die Frage, ob das darüber sich lustig machen auch wiederum Vermarktung ist, aber ich möchte sagen, dass man sowas ja nicht mit einer Marketingstrategie macht, sondern dass sich eben das Gefühl zeigt, dass da etwas brodelt, dass da etwas nicht nur existiert und schwingt in der Gesellschaft, sondern dass man es eben manifestieren muss. Und der dritte Aspekt, den man dazu sehen muss, um das einzuordnen, ist, dass die meisten derjenigen auch Filmkritiker waren und sich sehr mit der Theorie der Filmkritik beschäftigt haben und eine Kritik der Kritik geäußert haben. Also es schwelte eben etwas in der Gesellschaft und man konnte es nicht so richtig greifen und die Lindsay Anderson, einer der Vieren, schrieb in Sight and Sound, dem Filmmagazin, den Aufsatz steht auf, wo er sich eben kritisch mit der Kritik beschäftigt. Das bedeutet für ihn, er hat ganz alte Fragen oder ganz mittlerweile alte Fragen aufgerufen, nämlich für ihn wurde das Problem, dass Film nicht als Kunst gesehen wurde, sondern eben damals schon als kommerzielles Produkt. Also es gibt zwar schon Filmclubs und Communities, die dann irgendwie Filme von Papst oder Eisenstein und so weiter sehen und sich zeigen und damit beschäftigen, aber er wirft eben der Linken und der Kritik vor, dass man zu leise sei und dass man falsch mit den Stücken und mit den Stimmen umgeht, die man kritisiert, weil man eben das Außenseitertum, diese Angry Young Men, nicht wirklich analysiert, sondern sie einfach nur als schlecht gelaunte, schlecht erzogene, sich schlecht benehmende junge Männer beschreibt, die in einer Generation leben, die einfach keine Sachen mehr hat, für die sie kämpfen will oder sterben will. Und das ist ihm eben zu wenig, weil diese Angry Young Men eben doch viel, viel mehr sind. Es geht eben um den inneren Konflikt, die innere Ziellosigkeit. Denn wenn man jetzt hier im Raum oder bei Leuten, die sich mit Film beschäftigen, von einem britischen Sozialdrama sprechen würde, würden wahrscheinlich viele Leute dann an Ken Loach denken oder Mike Leigh oder Stephen Frears, also Filme, die sich eben auf eine Art von Realismus später natürlich dann mit Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Armut beschäftigen und dann daraus eben aus diesen äußeren Problemen vor allem resultiert, dass dann die Leute eine Band gründen wie Commitments oder dass sie 50-jährige Stahlarbeiter dann anfangen zu strippen, damit sie Geld verdienen oder auch oft sind das sehr tragikomödiantische Ansätze. Und natürlich haben sich Loach und Leigh und so weiter auf die British New Wave bezogen. Allerdings ist es nicht so, dass hier in diesem Fall ist es eben nicht so, dass die Perspektivlosigkeit von außen existiert, denn unsere Hauptfigur Arthur, die wir gleich kennenlernen werden, hat ja einen Job, hat auch Geld. Und der geht auch dann in den Pub, so oft er will, und trinkt so viele Bier, wie er will, und macht Bekanntschaften. Er beschwert sich zwar schon in der ersten Szene des Films über die Härte und über die Härte seines Jobs, aber er hat einen. Und das ist genau der entscheidende Punkt. dass diese Angry Young Men eben schwelend unzufrieden sind. Die sind wütend, aber sie kommen nicht so richtig aus ihrer Haut heraus. Es ist nicht so, dass man sich gegen die Missstände oder so auflehnen würde und sagt, ich möchte jetzt einen Job haben, ich möchte was zu essen haben oder so, sondern dass es eben dieses Innere ist. Und daher würde ich es fast eher mit, kann man es fast auch mit einigen Filmen der Berliner Schule zum Beispiel vergleichen, wie man das immer bezeichnet als die Filme, wo wir in unseren inneren Grenzen uns befinden und da nicht rauskommen und die Perspektivlosigkeit eben eher in uns ist und wir dann als Zuschauer einen Film sehen, der nicht unbedingt plotgetrieben ist, wo wir nicht unbedingt Lösungen, Probleme, konkrete Probleme oder Lösungen haben, sondern wo wir Menschen beobachten, wo wir selber unsere Haltung finden müssen und wo wir eben nur merken, da schwelt doch etwas. Also wir sehen hier einen jungen Mann, der durch Nottingham meandert. Da sind Frauen, da sind Nachbarn, da sind Kollegen, da ist Arbeit, da ist Bier. Und er ist wütend. Und er findet keine Position. Aber er ist nicht einfach nur eben das, was Lindsay Anderson den Kritikern vorwirft, es ist nicht einfach nur ein schlecht erzogener, schlecht gelaunter junger Mann, der sich gegen etwas Konkretes auflehnen würde, sondern es ist eben ein sehr gutes, eingefangenes Porträt einer inneren Unruhe und einer Stimmung in einer Generation der berühmten Angry Young Men. Deswegen ist der Vergleich mit den Sozialdramen von Loach und Lee insofern natürlich nicht unbedingt der richtige, sondern ich würde es eher mit der Nouvelle Vague natürlich und vielleicht eben mit der Berliner Schule vergleichen wollen. Etwas humorvoller als die meisten Berliner Schule-Filme vielleicht. Vielleicht noch kurz zu Albert Finney, dem Hauptdarsteller, der hier seine erste große Rolle spielt, der später eine riesige Karriere hinlegt. Hercule Poirot spielt er zum Beispiel. Er kommt auch nach Hollywood. Er spielt den Anwalt bei Aaron Brockovich, ist sogar bei James Bond zu sehen. Also, und bei der Bourne-Identität. Also er ist einer von diesen Bühnenschauspielern, die dann in England, die dann auch über sehr viele Kinofilme den Weg geschafft haben, als so mittelgroße Nebenrollen in Hollywood spielen zu dürfen. Ist letztes Jahr verstorben. Und was ich bei der Recherche noch rausgefunden habe, ist, dass Morrissey, der Sänger der Smiths und etwas politisch verwirrte Mann mittlerweile, sehr beeinflusst war von diesem Film und dem Originalbuch von Alan Sillitoe, dem Theaterstück. Er hat angeblich den Song There's a Light That Never Goes Out, die Textzeile, diesen Song geschrieben, war inspiriert von einem Satz, den wir im Film hören. Doreen, eine Frau im Film, sagt träumerisch zum Hauptdarsteller, I want to go where there's life and there's people. Eine andere Band, die später als The Smiths aktiv ist und war, die Arctic Monkeys, die nannten sogar ihr Debütalbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Das ist ein direktes Zitat aus dem Buch. Im Film ähnlich, aber nicht exakt so, aber es ist aus dem Buch ein direktes Zitat. Und selbst das ganze Artwork von der CD oder von dem Album erinnert daran, es ist schwarz-weiß, man sieht so Pub-Situationen, man sieht einen jungen Mann, der raucht und Bier trinkt und das ganze Album, ich habe es noch gerade auf dem Weg her ein bisschen gehört, ich habe versucht, mich dann im Film wiederzufinden. Wenn man es weiß, kriegt man vielleicht auch was drauf, aber es ist auf jeden Fall Tatsache, dass dieses Debütalbum sehr von diesem Film geprägt war und es zeigt natürlich schon, dass das ein wichtiger Meilenstein in der britischen Kultur ist, der eben auch nachwirkt, also das macht, was Filme machen sollten. Zum Abschluss, um vielleicht nochmal all diese Dinge zusammenfassen zu können, also diese Hommage an Humphrey Jennings, den Dokumentarfilmer, den Poeten und dieser Wunsch nach Abgrenzung und diese Abgrenzung zwischen dem kommerziellen und dem etwas Neuen, dem Realismus, ein Zitat aus diesem Programmheft des Free Cinema, der Free Cinema Screenings, with a 16mm camera and minimal resources and no payment for your technicians, you cannot achieve very much in commercial terms. But you can use your eyes and your ears, you can give indications, you can make poetry. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Freude und ein gutes Kinoerlebnis bei diesem Film. Ich bin nervös, weil ich ungefähr war. versuch's.